You have the right to remain silent. Anything you say can and will be used against you in a court of law. What do you gotta say?
Herzlich willkommen zu den Antifa-Nachrichten am 25.04.2024. Wie gewohnt gibt es am Anfang der Antifa-Nachrichten die Kurzmeldungen. In den Kurzmeldungen sprechen wir unter anderem über die heute Morgen durchgeführten Hausdurchsuchungen in Leipzig und über die Klage der AfD Sachsen-Anhalt gegen die Einstufung als gesichert rechtsextreme Partei. Nach den Kurzmeldungen hören wir von zwei ProzessbeobachterInnen, deren Eindrücke zu dem Prozess gegen Björn Höcke. Sie beschreiben, was sie beobachten konnten und bewerten das Prozessgeschehen nach ihrer Wahrnehmung. Nachdem wir wie jede Woche an die in dieser Woche aufgrund von rechter Gewalt Ermordeten erinnern, die ihren traurigen Todestag begehen, hören wir noch über einige Veranstaltungen. Aber erstmal zu den Kurzmeldungen. Los geht's! Am 12. März 2024 kam es in Stuttgart zu einer Abschiebung des gambischen Staatsangehörigen Daiku Kante. Infolge der Abschiebung kam es zu einer verbalen Auseinandersetzung mit den PolizeibeamtInnen. Daiku Kante verlangte nach einem Rechtsbeistand, das wurde jedoch von den BeamtInnen abgelehnt. Im Verlauf der Ereignisse kam es zu beleidigenden Äußerungen seitens der PolizeibeamtInnen und Daiku Kante bekam eine Metallschiene in den Mund eingesetzt, die ihm deutliche Schmerzen bereiteten und sprachunfähig machte. Das Einsetzen der Metallschiene geschah ohne ärztliche Aufsicht. In Banjul, Gambia, wurde ihm unter ärztlicher Betreuung die Metallschiene entfernt. Daiku Kante erlitt durch die Metallschiene erhebliche Verletzungen im Mund. Auf Nachfrage hat die deutsche Regierung die Vorwürfe bisher vollständig zurückgewiesen. AktivistInnen fordern eine unabhängige Untersuchung in diesem Vorfall. Erneut gab es einen Angriff auf das soziokulturelle Zentrum Treibhaus e.V. in Döbeln. Das Treibhaus fördert politische Bildung und zivilgesellschaftliche Arbeit und organisiert Unterstützungsangebote für Geflüchtete. Am vergangenen Wochenende rissen Unbekannte das große Vereinsschild aus der Wand des Hauses heraus und entwendeten es. Der neueste Angriff reiht sich in eine Vielzahl von Attacken der letzten Monate ein. Dazu hören wir Clemens Albrecht, den Geschäftsführer des Treibhaus e.V.
Wir wissen selbstverständlich nicht, wer in diesem konkreten Fall Täterin oder Täter war. Wir sehen aber eine ganz klare politische Dimension, weil sich Vorfälle gegen uns, unser Haus, unsere Arbeit häufen, indem wir immer wieder Angriffen ausgesetzt sind, sei das Beschädigungen unserer Galerie, die wir an der Fassade haben, seien das Anschläge mit Buttersäure auf unser Haus und Veranstaltungen wie den Christopher Street Day, sei das das wiederholte Verkleben von Aufklebern an unserem Haus. Und wir merken natürlich sehr klar, dass sowohl in den Parlamenten als auch bei Demonstrationen, als auch immer wieder bei strafbaren Handlungen uns gegenüber gewalttätig gesprochen wird, wir delegitimiert werden, wir eingeschüchtert werden und sehen da schon einen klaren Zusammenhang auch zu der Tat, zu der Sachbeschädigung am Wochenende hier an unserem Haus.
Das war Clemens Albrecht, der Geschäftsführer des soziokulturellen Zentrums Treibhaus in Döbeln. Das Treibhaus leistet wichtige zivilgesellschaftliche Arbeit in der mittelsächsischen Provinz. Das Haus wurde letztes Wochenende von Unbekannten bei einem Angriff beschädigt. Heute Morgen kam es in Leipzig verteilt zu zahlreichen Hausdurchsuchungen. Die Hintergründe der Hausdurchsuchung waren Angriffe auf einen Neonazi, auf einen Polizisten und versuchte Brandstiftung. Im Zuge der Polizeiaktion durch die Soko Links wurde mindestens eine Person vorübergehend festgenommen. Die Polizei hielt sich zu den Identitäten der Beschuldigten bislang zurück. Die rechtsextreme Kleinstpartei Freie Sachsen veröffentlichte jedoch heute Mittag eine Liste mit personenbezogenen Daten von angeblich mehreren Beschuldigten in sozialen Netzwerken. Wie die rechtsextreme Partei Freie Sachsen an die Information gekommen ist, ist noch unklar. Die Sprecherin der Staatsanwaltschaft Leipzig, Vanessa Fink, versicherte jedoch, dass die Daten nicht weitergegeben worden sind. In Oldenburg gibt es das Edith-Russ-Haus. Das Edith-Russ-Haus ist ein Ausstellungsort, an dem zeitgenössische Medienkunst gezeigt und diskutiert wird. Nun wurde bekannt, dass die bereits verstorbene Stifterin Edith Russ von 1941 an Mitglied in der NSDAP war. Und von 1943 bis 1945 veröffentlichte sie propagandistische Texte in der Oldenburger Zeitung. Der Stadt Oldenburg war die NSDAP-Mitgliedschaft und die propagandistischen Texte schon lange Zeit bekannt gewesen. Jedoch wurde das als unbedeutend eingestuft und jahrelang teilweise verheimlicht. Nun im Zuge der Neuaufdeckung Ediths Russ-Nazi-Vergangenheit wurde im März 2024 ein unabhängiges historisches Gutachten über Edith Russ in Auftrag gegeben, das voraussichtlich im Herbst 2024 fertiggestellt und dann öffentlich vorgestellt und diskutiert werden soll. Die AfD Sachsen-Anhalt sieht sich nicht als rechtsextrem. Seit November 2023 wird die AfD Sachsen-Anhalt vom Verfassungsschutz als gesichert rechtsextrem eingestuft. Die AfD hatte den Verfassungsschutz nach der Entscheidung im November aufgefordert, die Einstufung als gesichert rechtsextrem zu unterlassen. Berichten zufolge sollte das Innenministerium im November eine Unterlassungserklärung abgeben. Nun hat die AfD Sachsen-Anhalt am Verwaltungsgericht Magdeburg Klage gegen die Einstufung eingereicht. Wann eine Verhandlung stattfindet, kann das Gericht aktuell noch nicht sagen. Letzte Woche Donnerstag fand der Prozessauftakt gegen Björn Höcke statt. Björn Höcke wurde angeklagt wegen Verwendens von Kennzeichen einer nationalistischen Organisation. Nun ist bereits auch schon der zweite Prozesstag vergangen. Björn Höcke sieht sich nach wie vor noch als unschuldig. Wir haben mit zwei ProzessbeobachterInnen gesprochen, wie sie den Prozess wahrgenommen haben.
Björn Höcke ist ein Faschist! Björn Höcke ist ein Faschist!
Seit dem 18.04. läuft der Prozess gegen Björn Höcke vor dem Landgericht Halle. Das Strafmaß liegt zwischen einer Geldstrafe und einer Freiheitsstrafe von 3 Jahren. Bei einer Freiheitsstrafe ab 6 Monaten könnte Höcke sein aktives und auch sein passives Wahlrecht vorübergehend verlieren. Dem Thüringer AfD-Chef wird von der Staatsanwaltschaft Halle vorgeworfen, Kennzeichen verfassungswidriger und terroristischer Organisation verwendet zu haben. Konkret geht es darum, dass er bei einer Wahlkampfrede in Merseburg im Jahr 2021 einen verbotenen Ausspruch der SA wissentlich verwendet haben soll. Dies streitet er noch vor Prozessbeginn ab. Er habe nicht gewusst, wobei es sich bei diesem Ausspruch handele. Selben Ausspruch hat er außerdem gleich ein weiteres Mal in einer anderen Rede in Gera im vergangenen Dezember verwendet. Ursprünglich wurde der Umfang der Anklage um das Verwenden des Ausspruchs in der Rede in Gera erweitert und beide Anklagepunkte gekoppelt. Die Kammer hat jedoch einen Tag vor Prozessbeginn entschieden, den Anklagepunkt im Fall Gera von dem in Merseburg zu entkoppeln. Grund dafür war ein kurzfristiger Verteidigungswechsel. Die Verteidigung Höckes habe zu wenig Zeit gehabt, sich in die Akten im Fall Gera einzulesen. Man möge sagen, bereits vor Prozessbeginn wird eine gewisse Taktik der Verteidigung Höckes ersichtlich. Aber schauen wir uns mal genauer an, was sich an den ersten beiden Prozesstagen ereignet hat. Nachdem der Angeklagte Björn Höcke sich am ersten Prozesstag nicht zu den Vorwürfen gegen ihn geäußert hatte, kündigt der vorsitzende Richter an, dass der Angeklagte am zweiten Prozesstag, dem 22. Mai, die Möglichkeit dazu bekommen soll. Dazu kam es dann auch. Luis, ein Prozessbeobachtender im Justizzentrum Halle, erläutert, wie Höcke sich inhaltlich zu den gegen ihn erhobenen Vorwürfen äußerte.
Er hat gesagt, dass er sich an sich vollkommen unschuldig sehe und auch sich keiner Schuld in irgendeiner Weise bewusst sei und an sich auch vom Leben her ein sehr freiheitsliebender Mensch ist und auch seine Kinder und in seiner Vaterstellung diese so erzöge. Er hat auch gesagt, dass er eben bei dieser Wahlkampfrede eher spontan gehandelt hatte. Also er hatte zwar Moderationskarten, ähnliches, hat aber bei dieser Wahlkampfrede hauptsächlich sich auf der Fahrt dorthin erst großartig Gedanken gemacht, was er denn dort sagen könnte. Außerdem hat er darauf verwiesen, dass er stets seine Reden, egal wo, mit einem Dreiklang enden lassen sollte. Genau, an sich soll er auch gesagt haben, dass er durch sein Lehrertum, das wollte er auch ausräumen, dass er durch sein Lehrertum wohl keine genaueren Kenntnisse darüber hatte. Insofern, weil er sich in seinem Studium, auch mit Studiennachweisen konnte er das wohl belegen, eher mit dem 19. Jahrhundert beschäftigt haben soll und an sich auch seine Unterrichtsinhalte niemals diese SA-Parole gewesen sein soll.
Marietta, ebenfalls Prozessbeobachterin im Prozess gegen Höcke, schildert ihre Eindrücke zu Höckes Einlassung.
Also er hat sich wahnsinnig inszeniert. Also er ist dann auch direkt zu Beginn der Sache aufgestanden. Also der Richter hat dann gesagt, er kann schon sitzen bleiben. Und dann hat er gesagt, nee, er möchte denn gerne aufstehen, um irgendwie seine Hochachtung vor dem Gericht auszudrücken. Also ich finde, das hatte schon auch so einen sarkastischen Unterton. Also das ist für mich auf jeden Fall eine Ausstrahlung, die irgendwie besagt, ich fühle mich schon wohl. Also jetzt reumütig, insofern ist er jetzt nicht reingekrochen gekommen. Aber er hat dann doch wieder das gemacht, was man ja auch, finde ich, bei ihm öfters beobachten kann, nämlich dann trotzdem diese Täter-Opfer-Umkehr. Also er hat sich dann schon sehr als das Opfer dargestellt. Es ging dann irgendwann auch der Punkt los, wo er dann von den, Zitat, etablierten Medien gesprochen hat. Also dass quasi er sei doch so von den etablierten Medien würde er so gehetzt und er würde da immer als Nazi dargestellt und sei falsch. Und das war da, wo er sich schon auch als Opfer dann dargestellt hat.
Auch Luis, der an beiden Prozesstagen vor Ort war, ist aufgefallen, dass Höcke deutlich machen möchte, dass er den sogenannten etablierten Medien gegenüber misstrauisch eingestellt ist.
Höcke hat sehr viel über seinen Medienkonsum, aber auch generell über Medien im Gesamten gesprochen. Er meine wohl, dass er ausschließlich alternative Medien konsumiere und daher gar nicht wisse, was so in sogenannten etablierten Medien veröffentlicht werde. Und daraus wurde er sicherlich indiziert ableiten, dass er eben keine Kenntnis über die Verfahren gegen seine Parteikollegen haben konnte. Jedenfalls hat er sehr deutlich gemacht, dass eben er großes Misstrauen diesen sogenannten etablierten Medien, wie er sie nennt, entgegenbringt als Alternative und dementsprechend objektive Medien nannte er dann das Kompaktmagazin wie auch die Junge Welt. Das lässt wiederum tief blicken.
Doch bevor es überhaupt zu Höckes Aussage kam, wurde ein anderthalbstündiges Video der gesamten Wahlkampfrede in Merseburg als Beweismaterial gezeigt, wo lediglich die letzten 3 Minuten, in denen die entscheidende Aussage getätigt wurde, von inhaltlicher Relevanz war. Luis, der als Prozessbeobachter vor Ort war, hat das Video als durchaus langatmig wahrgenommen.
Es war geplant, dass Herr Höcke an sich natürlich zuerst mit seiner Einlassung startete, aber der Vorsitzende Richter hat entschieden, eben zuerst sich dieses anderthalbstündige Video in Augenschein zu nehmen. 1,5 Stunden, ja, also das war, wenn ich einen persönlichen Kommentar hinzufügen, schon eine gewisse masochistische Erfahrung, sich dann dort reinzusetzen und sich das anzutun.
Auch Marietta empfand das Video als größtenteils entbehrlich und hat es außerdem als Teil einer Verzögerungstaktik wahrgenommen.
Ich habe so gedacht, das kann jetzt nicht wahr sein. Dann hat sich mal gefragt, wann kommt's denn? Und dann hat der Richter währenddessen dann mal irgendwann gesagt, ja, jetzt bei der nächsten Rede soll ich da vorspulen? Und hat sich so ein bisschen an die Verteidigung von Höcke gewandt. Und dann, nee, sie würden es gerne sehen und so. Und das war für mich auch sowas, wo ich mir gedacht habe, naja, es ist gerade überhaupt nicht relevant. Was ich ja im ersten Prozesstag so deutlich das Gefühl hatte, war ja, dass es so eine ganz dolle Verzögerungstaktik gab. Und da dachte ich mir dann auch, naja, es ist jetzt wieder was rausgezögert.
Tatsächlich kam es am ersten Prozesstag zu mehreren Unterbrechungen und erheblichen Verzögerungen. Die Anklage konnte erst ca. 4 Stunden nach Verhandlungsbeginn von der Staatsanwaltschaft verlesen werden. Grund dafür waren in die Länge gezogene und monologisierte Anträge, gestellt von der Verteidigung Höckes. Sie forderten eine Tonaufzeichnung des Prozesses, um Höcke angeblich vor Sinnverzerrungen und aus dem Kontext gerissenen Zitaten zu schützen. Dass die Anklageverlesung mit Anträgen, die eher einer schönen Eröffnungsrede gleichkam, so lange hinausgezögert werde, um die eigene Position zu Beginn ausgiebig darzulegen, sei äußerst selten, so die Staatsanwaltschaft. Marietta, die auch am ersten Prozesstag bei der Verhandlung dabei war, schildert, wie ihr Eindruck von dieser Verzögerung durch die Antragstellung der Verteidigung war.
Normalerweise ist ja der erste Schritt, dass quasi das Gericht die Vollständigkeit feststellt und dann wird die Anklageschrift verlesen. Und da war es wirklich so, dass ein Verteidiger quasi den Staatsanwalt unterbrochen hat, der quasi vorlesen wollte und dann gesagt hat, nee, jetzt haben wir aber Anträge und so. Und dann ging es los. Also das zog und zog sich dann. Mein Eindruck war, dass der Verteidigung schon klar gewesen sein müsste, dass dieser Antrag auf Tonaufnahme gar nicht gewährt wird, weil da überhaupt keine Tatbestände dafür vorliegen und so. Und wo man sich dann auch gefragt hat, es kann ja jetzt irgendwie nicht sein. Also es herrschte im Raum so eine gewisse perplexe Stimmung. Ja, das war jetzt nicht mehr so. Also wie gesagt, das mit dem Video erschien mir ein bisschen unnötig. Es war eher so ein bisschen, was so mein Gefühl danach war so, naja gut, jetzt haben wir halt gerade auch 1,5 Stunden irgendwie AfD-Reden gehört und AfD-Rhetorik eigentlich.
Es lässt sich also eine klare Verzögerungstaktik der Verteidigung Höckes vor allem am ersten Prozesstag feststellen. Nach der Videovorführung am zweiten Prozesstag gab das Gericht eine Erklärung ab, indem es erläuterte, warum es momentan welchen Sachstand feststellt. Luis, Prozessbeobachter im Justizzentrum Halle, berichtet, was das Gericht in der Erklärung feststellt.
Sie haben eben gesagt, dass die SA eine verbotene Organisation ist, verfassungsrechtlich, und dass eben auch diese Parole dementsprechend verboten ist. Aber Sie haben auch eingeräumt, dass es nicht jedem bekannt ist, dass diese Parole verboten ist, beziehungsweise der SA zuzuordnen ist, und auch, dass Geschichtsbücher davon nicht immer zeugen, dass eben diese Parole verboten ist.
Nach dem zweiten Prozesstag, nach der Erklärung des Gerichts, nach der Aussage Höckes und der deutlichen Verteidigungsstrategie wird nun eine auffällig geführte Diskursverschiebung deutlich. Luis beschreibt den Diskurs und wie er geführt wird aus seiner Wahrnehmung als Prozessbeobachter wie folgt.
Der Diskurs, der hier ganz klar geführt werden sollte oder wo das hingeleitet werden sollte, war: Diese Äußerungen kennt niemand. Und wenn man sie kennt, muss man schon ausgewiesener Experte sein. Herr Höcke kennt sie in keinem Fall. Er musste sie auch nicht kennen. Und an sich selbst, wenn man diese Sache verwendet hat, ja, also diese Aussprache verwendet hat, dann kann das auch in allen möglichen anderen Kontexten sein. Es ist nicht erheblich, ob man das auch in anderen Kontexten sagen kann, sondern es ist lediglich erheblich, ob Herr Höcke das in diesem Kontext so gesagt hat und so gemeint hat und ihm das auch so bewusst war. Also ganz klar die Taktik, die hier durchgehalten wurde. Herr Höcke kann das gar nicht gewusst haben, musste das auch nicht wissen und an sich weiß das auch niemand.
Dass ein Politiker einer als gesichert rechtsextremen Partei, der gerichtlich als Faschist bezeichnet werden kann, der früher als Geschichtslehrer tätig war und sich während seiner Amtszeit mehrfach der NS-Rhetorik bedient hat, eine solche Aussage unwissentlich und gleich zweimal tätigt, erscheint unmöglich. Betrachtet man Höckes Rhetorik in ihrer Gesamtheit, erscheint es unglaubwürdig, dass er die Bedeutung einer solchen Parole nicht kannte. Am zweiten Prozesstag wurde Höckes Rhetorikstrategie erstmals thematisiert.
Der Staatsanwalt hat unter anderem einen Essay eingebracht, wo nochmal relativ gut zusammengefasst wurde und aufgearbeitet wurde, welche rhetorischen Ausführungen Herr Höcke bereits im, sagen wir mal, nationalsozialistischen nahen Bereich getätigt hatte. Das hat relativ verbildlicht, dass er immer wieder damit spielt, die Grenzen des Sagbaren eben auszureizen und diese Grenze gegebenenfalls zu verschieben. Das Problem, was ich allerdings sehe, ist, dass es gegebenenfalls hier schwer beweisbar ist. Also in diesem Prozess, es geht ja jetzt erstmal auch momentan nur noch um den ersten Vorfall in Merseburg, noch nicht den in Gera, wird es schwerer zu beweisen sein, dass er diese Äußerung hätte kennen müssen. Nicht unmöglich, aber schwer.
Durch die Entkopplung der Anklagepunkte Magdeburg und Gera ist also die Beweislage erschwert. Grund hierfür ist der eingangs erwähnte kurzfristige Verteidigungswechsel vor Prozessbeginn. Selbst der Vorsitzende Richter sprach am ersten Prozesstag von einem Verteidigungskarussell. Könnte das eine weitere Taktik sein? Wenn die Verteidigung keine Zeit hatte, sich in die Akten einzulesen, hätte man dann nicht den Prozessauftakt verschieben können? Louis Prozessbeobachter äußert sich dazu.
Es ist an sich schon ungewöhnlich, dass man überhaupt Verteidiger zwei Tage vor Prozessbeginn und dann den anderen Verteidiger, den Herrn Müller, am Prozesstag selber erst bevollmächtigt. Das ist ungewöhnlich. Das macht auch an sich prozesstaktisch jetzt mal rein inhaltlich keinen Sinn, ja, weil man ja auch sieht, dass der Herr Müller auch im Prozess war, es immer wieder zu erkennen, dass er gar nicht vorbereitet ist, dass er diese Akte gar nicht so richtig Folge durchdrungen hat. Er musste mehrfach nachfragen, wo folgende Verweise sind. Deswegen, es macht keinen Sinn. Und es liegt die Begründung natürlich nahe, dass man eben ein rechtliches Argument mehr hat, warum diese Sachen nicht gemeinsam verhandelt werden können. Das könnte auch unter anderem darin liegen, dass, wie gesagt, diese Sache hier mit Merseburg eben noch eine 50-50-Angelegenheit vielleicht ist. Vielleicht sogar eine 70-30-Angelegenheit. Das heißt, es besteht tatsächlich die Möglichkeit, dass er hier freigesprochen wird. Im Verfahren in Gera sähe das anders aus. Aber es sehe nach außen so aus, er würde damit erstmal ein Verfahren vermeintlich gewinnen und das andere würde dann folgen, wäre vielleicht auch nicht mehr so relevant. Das heißt, das ist gegebenenfalls eine Taktik, die hier angestrebt wird.
Laut der Erklärung des Gerichts hält es eine Geldstrafe momentan am ehesten für möglich, womit eine Freiheitsstrafe ausgeschlossen wäre und Höcke weder sein aktives noch sein passives Wahlrecht verlieren würde. Dabei handelt es sich jetzt aber erstmal lediglich um eine Momentaufnahme. Wie das Urteil am Ende nun ausgehen wird, lässt sich jetzt noch nicht sagen. Fakt ist aber, dass der Prozess eine starke Signalwirkung hat, so Louis, der als Prozessbeobachter beim bisherigen Prozess gegen Höcke dabei war.
Es ist wirklich einfach unsicher, wie es enden wird. Wenn natürlich es mit Freispruch endet, dann hat man natürlich, sagen wir mal, in der öffentlichen Wahrnehmung ein Problem zu begründen, dass das kritisch zu sehen ist oder dass es strafrechtlich relevant ist, was Herr Höcke dort macht. Aber sicherlich ist es gut, dass die Staatsanwaltschaft sich überhaupt erstmal mit Herrn Höcke beschäftigt und eben hier strafrechtlich Relevantes sieht und dass sich der Staat das auch nicht gefallen lässt, dass eben hier an seiner Verfassung und an seiner demokratischen Grundordnung herumgesägt wird. Das mag natürlich in der öffentlichen Wahrnehmung dann allerdings am Ende vielleicht gar nicht so relevant sein.
Es sind noch zwei Hauptverhandlungstage angesetzt, der nächste am 3. Mai. Louis äußert sich darüber, was uns am 3. Prozesstag erwarten könnte.
Der Rechtsanwalt Müller hat an sich schon fast beantragt, die Beweisaufnahme zu schließen. Das heißt an sich, dass keine Beweise mehr dahin zutreten sollen. Dem hat die Staatsanwaltschaft sich auch tatsächlich gar nicht mehr so sehr verschlossen. Allerdings wird es wohl noch dazu kommen, dass gewisse, ja, vielleicht wissenschaftliche Einschätzungen noch hinzugereicht werden. Aber an sich dürfte nicht viel mehr folgen, was die Beweisaufnahme angeht. Das heißt, man befindet sich tatsächlich, was das Erkenntnisverfahren angeht, in den letzten Zügen.
Das waren die Eindrücke von zwei Prozessbeobachterinnen im Prozess gegen Björn Höcke. An dieser Stelle erinnern wir an die Opfer rechter Gewalt. Diese Erinnerung führen wir auch in den kommenden Wochen weiter. Über das ganze Jahr hinweg möchten wir an all jene Menschen erinnern, von denen man weiß, dass sie seit 1990 durch rechte Gewalt zu Tode gekommen sind. Informationen übernehmen wir dazu unter anderem von der Amadeo-Antonio-Stiftung, aber auch von Opferberatungsstellen und weiteren antifaschistischen Gruppen und Initiativen.
Wir erinnern an Michelle Kiesewetter. Am 25. April 2007 wurde Michelle Kiesewetter vom sogenannten nationalsozialistischen Untergrund NSU in Heilbronn ermordet. Die 22-jährige Polizistin war mit einem Kollegen an der Theresienwiese im Einsatz und machte gerade eine Pause, als sie durch einen Kopfschuss ermordet wurde. Ihr Kollege überlebte schwer verletzt. Die Dienstwaffen wurden entwendet, ein anderes Motiv konnte von der Polizei nicht festgestellt werden. Die TäterInnen wurden von der Polizei nicht aufgespürt. In die Neonazi-Szene wurde nicht ermittelt. Stattdessen wurde lange Zeit unter Sinti und Roma gefahndet, die sich in der Nähe aufgehalten hatten. Der Zentralrat deutscher Sinti und Roma kritisierte daraufhin das rassistische Vorgehen der ErmittlerInnen. Erst nach der Selbstenttarnung des NSU im Jahr 2011 wurden die Dienstwaffen in einem ausgebrannten Wohnmobil gefunden. Dort hatten zuvor zwei der Täter des NSU Suizid begangen. Am 11. Juli 2018 verhängte das Oberlandesgericht München eine lebenslange Haftstrafe für eine weitere Täterin des NSU. Weitere Neonazis wurden als NSU-Helfer zu Haftstrafen von 2, 2,5, 3 und 10 Jahren verurteilt. Michelle Kiesewetter ist als Todesopfer rechter Gewalt anerkannt. Wir erinnern an Peter Konrad. Peter Konrad wurde am 25. April 1992 in Werder an der Havel von Skinheads und Hooligans aus der rechten Hertha BSC-Fangruppierung Wannseefront brutal zusammengeschlagen und zu Tode getreten. Peter Konrad besuchte an diesem Abend mit seinen Geschwistern und einigen Bekannten das Baumblütenfest in Werder. Peter Konrad trug eine Jacke mit dem Emblem von MC Roadrunner, dem Motorradclub, dem er und seine BegleiterInnen angehörten. Es ist anzunehmen, dass die rechten Täter sie deswegen als Mitglieder einer unliebsamen Gruppe identifizierten und gezielt attackierten. Bereits vor diesem Angriff hatten die rechten Täter Jagd auf Menschen gemacht, gegen die sie Ressentiments hegten, darunter mehrere Männer mit langen Haaren und ein schwarzer Deutscher. Im anschließenden Gerichtsverfahren wurde ein rechtes Motiv nicht erkannt. Ein öffentliches Gedenken an Peter Konrad hat bislang nicht stattgefunden. Peter Konrad ist staatlich nicht als Opfer rechter Gewalt anerkannt. Vom Verein Opferperspektive e.V. wird sein Fall als Verdachtsfall aufgeführt.
Zum Abschluss der Antifa-Nachrichten vom 25.04. hören wir noch ein paar Veranstaltungshinweise. Warum Feminismus mehr als Geschlechtergerechtigkeit fordern muss, das könnt ihr heute Abend im Literaturhaus Halle erfahren. Denn das ist der Untertitel des Buches Schwarz, Deutsch, Weiblich von Natasha R. Kelly. Sie liest daraus heute Abend im Literaturhaus Halle. Natasha R. Kelly ist Professorin für Kulturwissenschaften an der Universität der Künste in Berlin. Die Lesung beginnt um 19 Uhr. Anschließend gibt es ein Gespräch. Wenn ihr kommen möchtet, meldet euch vorher an unter ticket@literaturhaus-halle.de. Andrei Iwanowitsch ist einer der letzten Überlebenden des Konzentrationslagers Buchenwald und der Zwangsarbeit bei der Firma Hasag in Leipzig. Ein Filmteam hat ihn über ein Jahr begleitet. Daraus ist der Film Ja, Andrei Iwanowitsch entstanden. Morgen am Freitag, dem 26.04. wird der Film im Ostpassage Theater in Leipzig gezeigt. In Anwesenheit von Andrei Iwanowitsch und dem Filmteam. Anschließend wird es ein Zeitzeugengespräch geben. Der Eintritt ist frei. Kommenden Dienstag, dem 30.04., findet eine Podiumsdiskussion zum neuen sächsischen Versammlungsgesetz statt. Ob dieses Gesetz das Ende der Versammlungsfreiheit bedeutet, diskutieren die Dresdner Aktivistin Rita Kunert und der Jurist Jonathan Schramm. Los geht es um 18.30 Uhr im Werk 2 in Leipzig. Am 1. Mai könnt ihr in Gera linke Politik auf die Straße tragen und zugleich dem Rechtsruck entgegentreten. Unter dem Motto Kämpfe verbinden, Kapitalismus überwinden, ruft die antifaschistische Aktion Gera zu einer Demonstration auf, um der zugleich stattfindenden Neonazi-Demo etwas entgegenzusetzen. Um 14 Uhr am Hauptbahnhof Gera startet die antifaschistische Demonstration. Gemeinsame Anreisen sind unter anderem aus Eisenach, Jena und Erfurt geplant. Nächste Woche Freitag, dem 3.5., geht es vor dem Landgericht Halle weiter im Prozess gegen Björn Höcke. Höcke ist beschuldigt, eine verbotene SA-Parole gerufen zu haben. Deswegen sitzt er vor Gericht. Der 3.5. ist der dritte von vier angesetzten Verhandlungstagen. Der Prozess ist öffentlich. Antifaschistische BeobachterInnen können sich in den Gerichtssaal setzen. Der Prozess beginnt um 9 Uhr im Hochsicherheitstrakt des Justizzentrum Halle in der Thüringer Straße 16. Das waren gerade die Antifa-Nachrichten vom 25.04.2024.
You have the right to remain silent. Anything you say can and will be used against you in a court of law. What do you gotta say?